Warum der Kanal LinkedIn für E-Commerce-Gründer extrem interessant sein kann, darum sprechen wir heute. Und zwar, ich habe einen Interviewpartner mit am Start, und zwar den Robert Heinicke. So wie das Bier, habe ich gelernt, nur ohne N am Ende. Und wir werden heute darüber sprechen, warum es genau für diese Gründer spannend ist, hier auf LinkedIn Content zu machen.
Wenn du deinen Online-Shop auf das nächste Level bringen willst, dann bist du hier im Ecom Secrets Podcast genau richtig. Denn ich lüfte die Geheimnisse und Insider-Informationen der erfolgreichsten B2C-Brands, sodass du mehr Wachstum und Gewinn mit deinem Online-Shop erzielst und vor allen Dingen dir eine erfolgreiche Marke aufbaust.
Herzlich willkommen im Ecom Secrets Podcast.
Hi, schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank dir für die Einladung.
Du hast ja den weiten Weg aus Hamburg nach, eigentlich ins heiße München, muss man ja fast sagen. Ja. Hier ist ja eine Sauna gerade. Ja. Man sieht es zwar nicht auf dem Video, aber gut heiß. Hast den Weg auf dich genommen, um mich hier zu besuchen. Und vielleicht für alle, die dich noch gar nicht kennen, magst du so ein bisschen teilen, was machst du eigentlich, wie bist du auch zu LinkedIn überhaupt gekommen?
Ja.
Ich habe ja gesehen, du bist gar nicht so unerfahren, hast du schon ein paar Firmen auch gegründet.
Ja.
Erzähl gerne mal ein bisschen.
Gerne. Wo fängt man am besten an? Ich glaube, klassischer Unternehmensberater für 2,5 Jahre gewesen, na, dann selbstständig gemacht als Marketingberater und entlang des Weges als Beratungsunternehmen auch immer wieder diese Fragestellung gehabt, wie kommt man irgendwie an Kunden ran? Na? Und zu der Zeit, glaube ich, 5, 6 Jahre her, gab es eigentlich nur Instagram und gab es Facebook. Na, und das waren so die Versuche irgendwie an Aufträge zu kommen, an die ersten Kunden zu kommen. Und ich glaube, man kennt diesen Struggle irgendwie, den man da so hat. Bis wir irgendwann ich mich angemeldet habe, ein Kumpel von mir hatte den Tipp, hey Robert, guck dir mal LinkedIn an, so eine bessere Version von Xing, weil Xing hat mich irgendwie nicht so begeistert.
Xing kenne ich noch, na, ja.
Ja, genau. Und habe mich da angemeldet. Und das war der Moment, wo ich so dachte, krass, ist so die erste Social-Plattform, wo die ganze Wirtschaft plötzlich war, na, und auch nochmal ein bisschen anders war als irgendwie das, was Xing da geliefert hat. Und ich aus Spaß irgendwann mal eingegeben habe, irgendwie Geschäftsführer Hamburg. Ja. Und es hat so die perfekte Telefonbuchliste von Geschäftsführern aus Hamburg irgendwie ausgespuckt. Und das war der Moment, wo das erstmal so Klick gemacht hat. Krass, solche Leute zu finden überhaupt digital, war bis dahin halt unglaublich schwierig gewesen. Also, und was man akquisetechnisch nicht alles probieren kann. Ich bin jeden Tag lunchen gewesen in Hamburg, irgendwie mit meinem Netzwerk, ne, habe Vorträge gehalten, hab Kaltakquise probiert. Ne. Und plötzlich hatte ich aber diese Leute, die ich immer erreichen wollte, in so einer perfekten Liste. Ne. Und ich war so, okay, das könnte doch was werden hier mit diesem LinkedIn. Und dann kommt man ganz schnell irgendwie in dieses Spiel so, und wie kommt man mit den Leuten jetzt ins Gespräch und kann man die einfach hinzufügen? Und ich weiß noch, wie ich die ersten 20 Leute hinzugefügt habe und mir wirklich in die Hose gemacht habe und war so, ich kann ja nicht fremde Leute einfach hinzufügen, die kenne ich ja nicht, ne? Was denken die denn? Hat diesen Laptop zugemacht, bin irgendwie schlafen gegangen und war so, hoffentlich steht die Welt noch, wenn ich wieder aufmache. Hab aufgemacht und irgendwie 1, 2 Leute haben gesagt, hey, das, was ihr da tut, auch irgendwie Marketingberatung, damals war es noch mehr so Facebook und Instagram und so, hört sich ganz spannend an, lass mal irgendwie quatschen. Und ich so, krass, die nehmen einen an und irgendwie coole Leute. Ja. Und da war so ein bisschen das Eis gebrochen, dass ich gemerkt habe, hey, es könnte eigentlich eine ganz coole Plattform werden. Na, und ein bisschen vorgespult jetzt, haben wir, glaube ich, die letzten 3, 4 Jahre uns darauf spezialisiert, helfen vor allem Gründern und Geschäftsführern, die Plattform für sich zu entdecken und zu erschließen. Na, weil neben sozusagen, dass du die Leute nicht nur erreichen kannst, ist, glaube ich, in Sachen von Content sie sehr unterschätzt noch. Na, weil man kann wirklich, also auch in meinem Content habe ich wahrscheinlich, was habe ich so pro Monat? Wahrscheinlich 500.000 Ansichten unter super qualifizierten Leuten. Na, und das muss man erstmal auf einem anderen Kanal hinbekommen. Und ich glaube, was wir heute echt mal cool diskutieren können, warum es auch für E-Commerce-Gründer vielleicht interessant sein kann. Aber gerade die anderen Gründer mal so in Richtung Agenturen, Beratungsunternehmen, Softwareunternehmen, da gibt es schon so coole Cases, die LinkedIn für sich wirklich geknackt haben, darüber ihre Anfragen bekommen, ihre Kunden gewinnen. Und genau das tue ich mit meinem Team tagtäglich.
Cool.
Und das macht einfach wahnsinnig viel Spaß.
Mega spannend, dass du auch gerade so eine Zahl gesagt hast, weil ich mache ja selber auch LinkedIn-Content, also auch mit deiner Unterstützung, finde ich auch mega cool. Und wenn man das nur mal in Perspektive setzt, also wir schalten ja bei uns in der Agency ganz viel Werbung auf Meta, um 500.000 Menschen zu erreichen, das kostet auch locker mal 10.000 Euro in bezahlter Werbung.
Ja.
Sowas kann man halt über LinkedIn relativ, also kann man for free machen, man braucht nur einfach Arbeitszeit, die man investiert. Ja. Was ich jetzt mega spannend finde für diese Episode heute ist, man sieht ja öfters mal E-Commerce-Gründer, jetzt zum Beispiel so ein Johannes von Snox oder so eine Alisa von Purelay oder auch hier von Nikin. Warum nutzen E-Commerce-Gründer LinkedIn? Weil eigentlich müsste man doch denken so, ich erreiche meine Zielgruppe jetzt vielleicht so zum Endconsumer eher auf Social Media, also irgendwie Facebook, Instagram oder sowas.
Ja.
Warum machen das die?
ich glaube, es gibt so verschiedene Anwendungsfälle, wenn ich auch so ein bisschen aus Interviews mit denen sozusagen rausgelesen habe oder auch aus deren Content, weil alle sozusagen tauchen natürlich auch in meinem Feed auf, ne, und beschäftige mich so ein bisschen davon. Ich habe irgendwann mal, glaube ich, von Johannes gehört und ist, glaube ich, auch ein offenes Geheimnis, dass sozusagen Oliver Kohl zum Großteil dahinter steckt, hinter dem Content. Und der meinte man mal irgendwann, wir sind eigentlich nur gestartet, falls irgendwas mal schief geht bei Amazon oder bei Facebook, dass wir einen Ansprechpartner haben, ne, falls im Shop irgendwas daneben geht, dass wir einen Post machen können und einen Ansprechpartner bekommen.
Interesting. Ja, solche Posts sehe ich auch jeden Tag so, hey, PayPal hat meinen Account gesperrt.
Genau. Und das war so crazy, das ist irgendwie eigentlich ein ganz spannender Anwendungsfall, weil jeder, der mal irgendwie sein Facebook-Ads-Konto gesperrt bekommen hat, weiß, dass es hilfreich ist, irgendwie einen Ansprechpartner zu haben. Und Olli meinte auch, dass sozusagen die das mehrmals gezogen haben, diese Karte immer wieder Fälle hatten und innerhalb von Minuten häufig einen Ansprechpartner bekommen haben, ne? Was ansonsten halt immer schwierig geworden ist. Ne? Und ich glaube, dann ist da draus aber immer mehr geworden. Und wenn ich so auf Snox insgesamt als jemand, der nicht tief in der E-Commerce-Szene drin ist, habe ich das Gefühl, dass Johannes ein unglaublich guter strategischer Online-Marketer ist. Ne? Und glaube ich sehr darauf optimiert, Snox auf jeder Plattform groß zu machen. Mhm. Na? Und insofern, da passt halt LinkedIn mit rein. Na? Also ich glaube, du schadest dir nicht, wenn Millionen von Menschen, und ich will gar nicht wissen, wie viele Leute Johannes mit seinem Content erreicht, na? Wenn wirklich Millionen von Menschen zusätzlichen Touchpoint von Snox sozusagen haben auf LinkedIn. Na? Absolut. Weil am Ende sitzt ein Profi dahinter, der weiß, wie LinkedIn funktioniert. Und ich glaube, irgendwo habe ich gelesen, dass sie es auch irgendwann mal in deren Umsatzzahlen mit abgebildet haben, LinkedIn als Channel. Na, und da war es irgendwie 1% vom Umsatz. Na, aber wenn man das hochrechnet, 1% vom Jahresumsatz von Snox ist halt fucking viel Geld. Ja. Na. Und wenn man denkt, dass da ein sozusagen Ghostwriter dahinter setzt, ist das ein relativ schneller Business Case.
Das ist schon relativ interessant. Ich meine, bei solchen Produkten wie jetzt Socken oder Unterhosen oder sowas, natürlich die ganzen CEOs, die man auf LinkedIn ansprechen kann oder die ganzen Gründer und sowas, die brauchen natürlich auch Socken und Unterhosen. Ja. Also ich wette, da wird auch schon an die Zielgruppe verkauft.
Ja.
Ich finde es aber vor allen Dingen mega spannend aus Personenmarke-Sicht.
Ja.
Weil jetzt zum Beispiel so ein Johannes ist ja mehr oder weniger auch ein bisschen Gesicht für Snox. Oder die Alisa bei Pure Lay ist ja auch so das Gesicht für die Marke. Ist es dann so, dass man als Personenmarke oder als Person selber dadurch viel mehr Trust aufbauen kann in der eigentlichen Zielgruppe dann über LinkedIn?
Das ist eine spannende Frage. Ich glaube wirklich, deshalb machen sie es auch, weil man viel Vertrauen aufbaut, ne, was man sonst nicht hat. Und ich glaube, viele Leute konsumieren auch den Content einfach von Johannes, weil er ja unglaubliches Zeug sozusagen raushaut. Und vielleicht gibt es diese Situation, dass jemand sagt, keine Ahnung, ich überlege mir, neue Boxershorts zu kaufen und in dem Moment sozusagen poppt das auf und man schon so ein bisschen auch in dieser E-Commerce-Szene und in der Startup-Szene, glaube ich, auch Snox so ein Statussymbol ein bisschen geworden ist. Ich habe irgendwann mal so ein Bild gesehen, wo irgendwie Jungs in seinem Café waren und alle diese Snox-Boxershorts haben. Na? Und ich dachte mir so, witzig, ist doch irgendwie so ein kleines Statussymbol irgendwie geworden, diese Boxershorts irgendwie zu tragen. Dachte mir so, witziger Nebeneffekt. Ein anderer Case, den ich noch gesehen habe, der auch bei Purelei, glaube ich, dass sie irgendwann mal einen Head of Marketing oder so gesucht haben. Mhm. Na, und da brauchst du ja schon einen absoluten Vollprofi. Und da auch einen Post rausgezaubert haben, der, glaube ich, gefühlt ganz LinkedIn erreicht hat. Und ich will nicht wissen, wie viele Bewerbungen die darüber bekommen haben. Na, und wenn du das wieder rechnest, was spare ich allen an Rekrutern, na, oder an Vermittlung, um einen guten Head of Marketing zu bekommen, gegenüber einem LinkedIn-Post, wenn ich weiß, wie es geht, ist halt auch ganz schnell ein Business Case. Ne? Ich glaube, man muss sich als Gründer selbst die Frage stellen, ob man Bock darauf hat. Ne? Weil am Ende kann ich mir vorstellen, dass der ein oder andere E-Commerce-Founder andere Sorgen hat, als sich irgendwie selbst auf LinkedIn zu zeigen oder da was aufzubauen. Auf der anderen Seite sieht man viele auch in den Kommentaren irgendwie rumturnen. Ne? Also ich sehe so viele sozusagen irgendwas, was weiß ich, auch selber Content machen, da kommentieren, da kommentieren, da kommentieren. Und ich glaube, dieses Asset aufzubauen, eine Personal Brand, hast halt wenig Downside, ne?
Ja. Finde ich auch, ja. Und wir sehen es ja auch bei unseren Kunden, dass, wenn es so ein Gesicht auch für die Marke gibt, also quasi neben der eigentlichen Brand auch so ein bisschen eine Personal Brand, dass es dann viel, viel greifbarer ist, dass die Leute viel mehr Trust in die Marke aufbauen, ja.
Ja. Das ist spannend zu sehen. Da kenne ich tatsächlich die E-Commerce-Trends nicht. Aber ich glaube, gerade in der ganzen Dienstleistungswelt oder so, sind, glaube ich, die Zeiten von so gesichtslosen Webseiten vorbei. Ne? Also die Social-Plattformen machen es halt so notgedrungen, dass die Leute nachgucken auf dem LinkedIn-Profil, ist da was los oder nicht. Und ich muss wirklich sagen, selbst heute noch sehe ich so viele, die da keinen guten Job machen oder so gar nichts machen. Und wenn ich ein Interessent wäre und ich 5 Minuten google auf dem LinkedIn-Profil irgendwie lande, was aussieht wie eine Geisterstadt, macht das halt keinen guten Eindruck. Ne?
Wo siehst denn du so die, vielleicht die Gemeinsamkeiten, aber auch die Unterschiede von LinkedIn zu anderen Social-Media-Plattformen, TikTok, Instagram beispielsweise?
Ich glaube, das Größte und was mich hat auch so krass angefixt, ist, dass die Wirtschaft da ist. Na, also wirklich, ich weiß, es gibt so einfache Beispiele. Ich werde diesen Moment nicht vergessen, als ich das erste Mal LinkedIn-Ads geschaltet habe. Und bis zu dem Zeitpunkt haben wir, glaube ich, irgendwie 2-3 Jahre Facebook-Werbung geschaltet. Und man kennt, glaube ich, die Opt-ins, die da reinkommen. Na, irgendwie so, ich weiß nicht, ob ich Arsch in dem Podcast sagen darf, aber ich glaube so Opt-ins wie guruarsch3000@gmail.com hast du regelmäßig bei Facebook.
Ja.
Plötzlich bei LinkedIn-Ads gab's nicht mehr. Na, jede Domain sozusagen sauber, alles Firmenadressen, super Leute. Und ich so, krass, das ist ja Tag- und Nachtunterschied. Na? Und als jemand, der halt aus der Unternehmensberatung kommt, keine Ahnung, BWL studiert habe, immer in der Wirtschaft zu Hause war, immer meine Welt war, war es so plötzlich, ey, ich bin irgendwie auf der richtigen Plattform angekommen. Dann, was aber LinkedIn richtig gemacht hat gegenüber zum Beispiel Xing, dass sie verstanden haben, und eigentlich ist es nicht wahnsinnig kompliziert, dass jede Plattform von der Aktivität lebt. Mhm. Und du kriegst halt viel Aktivität hin, wenn du gute Creator auf der Plattform hast. Ne? Also YouTube lebt am Ende nur von guten YouTubern. Ne? TikTok lebt nur von guten TikTokern. Und jetzt natürlich der nächste Schluss, wie kriege ich gute Creator? Indem man Aufmerksamkeit bekommt und viel Aufmerksamkeit bekommt. Und da hat tatsächlich LinkedIn aus meiner Sicht einen super guten Schachzug gemacht, dass man auch gegenüber zum Beispiel Facebook mehr Leute mit seinem Content erreichen kann, als man Kontakte hat.
Ja.
Und das hört sich immer so banal an, aber das bietet diese Chance, dass du 500 Leute in deinem Netzwerk hast bei LinkedIn, aber 50 oder 100.000 mit einem Post erreichen kannst. Und das war bei Facebook nie möglich, bei Instagram wahrscheinlich mit Reels möglich, aber dann musst du da irgendwie erstmal ein bisschen rumtanzen und keine Ahnung was machen, hat glaube ich keiner Bock drauf.
Ja.
Und bei LinkedIn war es plötzlich, ey, du kannst Entscheider mit einem Post ohne gigantischen Netzwerkaufbau erreichen, war so, okay. Das könnte lustig werden.
Ja. Das ist eigentlich super interessant und ich sehe es ja auch. Also ich bin jetzt nicht ganz jungfräulich auf LinkedIn, aber ich habe auf jeden Fall noch viel Luft nach oben. Aber was ich gemerkt habe, ist so diese Gemeinsamkeiten zu den anderen Plattformen ist sehr, sehr viel, was passiert unter deinem Post. So.
Ja.
Wie reagieren die Leute, kommentieren, die liken, die sharen, die das, also teilen die das mit ihren Freunden und sowas. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, richtig, was du sagst, ich habe auch nicht viele Follower, ich glaube 4.000 oder sowas.
Ja.
Und die Posts, die mir bei mir viral gehen, da ging ein Post, den kennst du vielleicht noch, der hat irgendwie 70.000 Impressionen erreicht. Ja. Das hat es nur erreicht, weil unten in dieser Kommentarbox die Leute halt ausgeflippt sind. Hier und da und hier ein Kommentar und dann hier und da und da. Und das ist tatsächlich gleich auf anderen Social-Media-Plattformen. Ich habe den gleichen Effekt auf Instagram, auf TikTok, auf YouTube. Und dieses Engagement, ja.
Ja, die pushen sehr für Engagement. Und es gibt auch so Schlüssel sozusagen. Ich glaube, Lesezeit gibt wahrscheinlich einen Punkt, Like gibt wahrscheinlich 3 Punkte, Kommentar gibt irgendwie 5 Punkte oder so. Und da gibt es halt schon Spielregeln, ne? Also es gibt nicht ohne Grund Disziplinen wie Werbetexten, Copywriting und Storytelling. Und fast alle Kunden kommen zu und sagen, Robert, ich mache guten Content, der Algorithmus spielt mich nicht aus. Ne? Und ich gucke einmal, guck einmal auf den Content und bin so, ja, Bro, ich war da auch. Und ich dachte auch, ich mache guten Content. Dann habe ich 3 Bücher zu Copywriting gelesen und war so, okay, du machst scheiß Content. Ja. Aber das Ding ist, dass LinkedIn eine andere Sprache hat. Also ich habe viele Kumpels auch von mir, die auch alle irgendwie gegründet haben und auch Unternehmer sind, die so aus der Instagram- und Facebook-Welt kommen, die irgendwie ein bisschen mehr flashy ist, habe ich das Gefühl. Gerade Instagram ist halt irgendwie sehr flashy und Lifestyle.
Total.
Und die kommen echt so, keine Ahnung, da kommen überspitzt, der Porsche-Fahrer geht plötzlich auf LinkedIn. Na. Und kriegt halt voll auf die Fresse.
Ja, na. Voll.
Ja. Und das ist so lustig, weil man einfach so ein bisschen verstehen muss. Und ein Kumpel von mir hat ein paar Tipps gegeben und meinte, guck mal, mach so. Er so, LinkedIn-isch muss ich sprechen. Und meinte so, ey Robert, ich bin dir für immer dankbar. Na. Weil keine Ahnung, 2 Posts später hatte er den ersten irgendwie viralen Hit und war so, so funktioniert LinkedIn. Weil es halt schon überspitzt, es ist ein anderer Schlag Mensch. Ne?
Es
sind
so
smarte Leute da, kann vielleicht irgendwie diesen Elite-Partner oder ist halt Facebook für Akademiker, ne? Überspitzt. Ne? Ich glaube, es gibt eine große Schnittfläche zwischen Facebook und LinkedIn, aber der Grundtenor auf LinkedIn sind schon smarte Leute.
Ja, ja. Wenn man das mal im ganz harten Kontrast nimmt zu TikTok beispielsweise.
Ja.
Ich meine, die gleichen Prinzipien gelten, ja, Engagement. Leute müssen den Content konsumieren, dass dein Content ausgespielt wird. Aber auf TikTok ist es zum Beispiel so, es muss bizarr sein, weird, seltsam, halbnackte Frau im Bestfall noch. Dann geht so ein Ding viral. Auf LinkedIn würde das nicht funktionieren.
Nee. Nee. Und ich glaube, Videocontent ist auch einfach unglaublich schwierig. Ne? Also ich glaube, für viele Leute ist es eine gigantische Hürde. Ne? Also ganz viele Leute sind ja auch das erste Mal da drin, irgendwie Content-Creator zu werden. Ne? Ja. Und das ist auch das, was ich realisiert habe. Wenn du wirklich LinkedIn für dich hebeln willst, musst du erstmal guten Content machen. Ne? Natürlich kannst du der Typ sein, der irgendwie salesy in den Nachrichten rumfischt. Ne? Ich glaube auch, dass du jede Woche Termine machen kannst. Das haben wir auch in den ersten Jahren, irgendwie vor 3 Jahren gemacht, waren wir da auch irgendwie ein bisschen pushiger in den Nachrichten. Damals hat das auch noch gut funktioniert. Heute kriegt jeder diese blöden Nachrichten. Ich glaube, man kann es auch gut machen.
Kommt jeden Tag.
Genau, aber Trust ist halt wichtiger denn je. Ne? Und das kriegst du halt nur über Content hin.
Ja.
Und dann stellt sich halt schon raus, ob du da einen guten Job machst oder nicht. Aber das Coole ist, dass das dann halt so ein Kicker ist. Wenn du guten Content machst, werden die Nachrichten auch super einfach, weil die Leute Vertrauen haben und dann sagen, ey, verfolg dich schon Weilchen, lass gerne mal telefonieren und plötzlich funktioniert. Ne?
Ja, ja, ja. Kannst du mal so ein bisschen teilen, was denn so sinnvolle Formate wären, wenn es jetzt hier unter den Zuschauern und Zuhörern jemanden gibt, der E-Commerce-Gründer oder Gründerin ist, der sagt, hey, ich will auf LinkedIn auch so ein bisschen in Richtung Personenmarke gehen, Vertrauen aufbauen. Was sind denn so deiner Meinung nach Posts oder Formate, die gut funktionieren?
Also was am Ende sehr hilft, und ich hoffe, dass dir das auch ein bisschen geholfen hat, ist so unsere Content-Strategien aus den 3 Kategorien. Mhm. Ne? Also wir unterscheiden so zwischen Social Content, ist so die größte Dimension, wo man so persönliche Learnings und Insights teilt. Die Idee dahinter ist einfach, möglichst viele Leute zu erreichen und auch mal Posts Richtung 10, 20, 30.000 Ansichten zu machen. Das als E-Commerce-Gründer, glaube ich, prädestiniert, ne? Einfach aus seiner Historie zu berichten, was waren die größten Fails, was waren die größten Learnings, wo hat man irgendwie auf die Fresse bekommen, all sowas. Ne? Ja. Da ist jeder dran interessiert. Ne? Ich glaube, andere E-Commerce-Gründer sind interessiert. Was weiß ich, ganz LinkedIn ist an solchen Stories interessiert. Ne? Also ich glaube, das geht nie aus. Das kann ich mir gut vorstellen. Ist auch immer, auch glaube ich bei dir, waren es immer die Formate, wo du persönliche Stories geteilt hast, die am weitesten gegangen sind. 2. Kategorie ist so Expert-Content. Kann ich mir vorstellen, so Insights aus dem Shop oder so zu teilen. Was vielleicht
AOV erhöht, Conversion Rate erhöht.
Genau, genau. Muss man immer im Hinterkopf behalten, dass man damit keinen Reichweitenwunder hinlegt, weil es einfach nur eine kleine Zielgruppe interessiert. Und das hat bei Social Content mir auch irgendwann so geholfen, so auch in meinem Content hinzukommen, was interessiert Erika aus der Buchhaltung im Mittelstand, wo könnte sie bei mir Like klicken. Mhm. Na, weil viele Themen sind einfach viel zu fachlich, als dass jemand, der nichts mit mir zu tun hat, das liken kann. Na, und das hat so geholfen, auch Social Content zu verstehen. Genau, Expert Content, fachliche Insights teilen, kann man machen, muss man nicht. Muss man sich auch überlegen, ob man was davon hat. Vielleicht ist man jemand, der das teilt, um auch von anderen Tipps zu bekommen. Oder du hast ein Problem auch zu sagen, hey, wir haben, keine Ahnung, unser Checkout klemmt oder was es alles
das
gibt.
Das sehe ich immer öfter, ja.
Genau, und da, glaube ich, springt dann immer jemand drauf und hilft dir. Ne? Ja. Und ich glaube, das ist cool. Und natürlich, glaube ich, diese Mitarbeiterdimension dürfte super spannend sein.
Das ist spannend. Ne?
Auch gerade bei Johannes sehe ich das viel so, wieder 2 neue Mitarbeiter am Start. Wieder hier jemand. Also einfach so ein bisschen vielleicht auch so Reporter aus dem eigenen Unternehmen zu werden. Ne? Mhm. Was hinter den Kulissen passiert, welche Kanäle, welche Experimente man macht. Ich glaube auch so WhatsApp-Marketing haben die ja mal gemacht sozusagen und getestet. Mhm. Und ich glaube, man kriegt so eine Aufmerksamkeit, weil wahrscheinlich auch der Markt im E-Commerce-Space übersichtlich ist von Profis. Ne? Und ich glaube, die Leute danach lechzen nach Erfahrungsaustausch mit anderen.
Ich finde es spannend, was du gesagt hast mit Mitarbeiter. Also wir gewinnen tatsächlich auch Mitarbeiter über LinkedIn.
Ja.
Und da kannst du natürlich, wenn du jetzt so Content teilst, wirst du ja wie so ein Magnet für deine potenziellen Bewerber und Mitarbeiter. Voll. Also dadurch ist es natürlich schon sehr interessant, weil auf der Plattform sind viele Arbeitnehmer, ja. Die wollen Karrierechancen nutzen und sowas und die konsumieren dann auch diesen Content.
Und da sind halt richtig gute Leute.
Genau.
Na, und ich glaube, es ist immer noch was anderes, wenn du so halbe Fans rekrutierst, na, die dich schon Weilchen kennen,
absolut,
als wenn du komplett kalte Leute machst. Und vielleicht ist es auch langfristig nur die Dimension zu sagen, hey, ich bin E-Commerce-Founder und ich will die besten Talente irgendwie bei mir auf der Matte stehen haben. Ich habe lieber 20 Bewerbungen als eine. Ja. Und vielleicht lohnt es sich schon nur dafür, ne, irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen.
Also wir haben zum Beispiel, wir haben unseren E-Commerce-Manager oder unseren Head of E-Commerce, habe ich vorhin im Vorgespräch auch ein bisschen beim Mittagessen erzählt, haben wir auch über LinkedIn bekommen.
Ja, krass. Ja,
weil da bekommst du natürlich auch richtig erfahrene Leute. Ja,
ja.
Crazy. Wir schalten zwar auch viele Recruiting-Ads so auf Social Media, bekommen ja auch viele Bewerber, aber halt dann eher, ich sage in Anführungszeichen, nicht falsch verstehen, für einfachere Positionen,
ja.
Jetzt irgendwie mal ein Bild bearbeiten oder ein Video-Editor oder sowas, aber so wirklich so experienced Manager, die dann diese Expertise auch reinbekommen, da ist LinkedIn schon eine sehr geile Plattform.
Wüsste auch nicht, wo sonst. Weil wirklich, wenn ich auch glaube, was die an Aufmerksamkeit mittlerweile haben bei dieser Zielgruppe, auch durch die App und so. Ich glaube, wir haben selbst LinkedIn-Ansprechpartner dadurch, dass wir auch relativ viel in LinkedIn-Ads ausgeben. Und die waren auch so im Sommer. Robert, glaubt man nicht, dass die Leute nicht in LinkedIn reingucken. Ja, wir haben mehr Aufmerksamkeit im Sommer als in den anderen Tagen, weil die Leute alle am Strand dann plötzlich in der App rumhängen. Ne? Und es ist halt wirklich so ein bisschen anderes Facebook geworden. Ne? Wo früher Leute, glaube ich, durch Facebook gescrollt sind, ist jetzt der, was weiß ich, Ende 20-jährige Unternehmensberater hängt dann in der LinkedIn-App rum. Na, und ich glaube, das hat LinkedIn einfach strategisch sehr clever gemacht, gute Content-Creator zu füttern, na, ihnen einfach Aufmerksamkeit zu geben und zu sagen, hey, es lohnt sich für euch, hier Content zu machen.
Ja.
Xing hat das ja wirklich, also wirklich alles abgeschaltet. Na. Ich weiß noch, die neue Chefin irgendwie ist angetreten und meinte, Xing wird keine Plattform werden, wo Unternehmen sich selbst promoten. Na, und ich so, damit wirkst du ja alles ab, was es gibt. Und dann kam nächste Nachricht, Gruppen und Events werden eingestellt. Und ich so, hey, das sind ja die letzten zwei Funktionen, die irgendwie Sinn gemacht haben. Na, dann war ich so, keine Ahnung, was deren Agenda ist, ich verstehe es nicht.
Also, kleine Anekdote an der Stelle, als ich damals Design-Freelancer war, ich habe 6 Jahre meines Lebens als Freelancer verbracht, ich habe tatsächlich viele Kunden gewonnen über Xing, nee, aber ich habe da gar nichts gemacht, sondern ich war halt einfach, mein Profil war halt ein paar Keywords voll. Ja. So lief das halt damals. Ja. Ich habe bestimmt seit 8 Jahren nichts mehr gehört von Xing, um ehrlich zu sein. Irgendwann gab es so diesen Shift auf LinkedIn, alle waren dann nur noch auf LinkedIn und dann ist Xing, ich weiß nicht, gibt es Xing überhaupt noch?
Ich weiß auch nicht. Aber ich habe das Gefühl, LinkedIn hat auch einen Quantensprung gemacht.
Absolut.
Also ich glaube, Microsoft hat die ja irgendwann gekauft. Ich glaube, das war wahrscheinlich ein ordentlicher Motivationsschub, weil wenn ich zurückdenke, vielleicht 5 bis 8 Jahre zurück, irgendwann gab es auch diesen LinkedIn nochmal so ein bisschen, da musste sein, habe mich da angemeldet und war so, Alter, ich verstehe nur Bahnhof, ne? Und ich habe das Gefühl, die haben irgendwie sehr aufgeräumt, alles sehr klar gemacht und ich habe das Gefühl, dass sie sehr gut hinbekommen haben, so die Basisfunktionalitäten zu behalten und machen einen guten Job. Ja.
Jetzt haben wir ein bisschen über Formate gesprochen. Ich meine, du hast offensichtlich die meiste Erfahrung hier auf LinkedIn. Was sind denn so typische Fehler, die jetzt so ein E-Commerce-Gründer machen kann, wenn er jetzt anfängt mit LinkedIn-Posts?
Ja, also das Ding ist, glaube ich, 2 Sachen kann man so mitgeben. Zum einen, glaube ich, sind viele sehr technisch, na, starten mit so fachlichen Sachen sozusagen. Ja. Und das macht es sehr schwierig. Also ich glaube, gerade am Anfang muss man sich so ein bisschen Raum für Experimente lassen. Na, ich würde sagen, so die ersten 30 Posts würde ich einfach so ein Stück weit experimentieren, gucken, was funktioniert und was nicht funktioniert. Genau das Gleiche haben wir selbst gemacht. Wer da Anleitung braucht, kann gerne bei YouTube bei mir vorbeischauen, zeige ich ziemlich viel. Aber der zweite große Fehler ist sehr viel Handwerkliches. Na, also sehr Copywriting-Lessons. Na? Mhm. Also vielleicht wird der ein oder andere E-Commerce-Founder da fit sein durch Produktbeschreibungen und Ads und all sowas. Aber ich sehe gerade zum Beispiel externe Links oder so in Posts zu packen, ist einer der größten Fehler.
Kann ich ein Lied von singen.
Genau, genau. Gerade jede Tage eine Nachricht geschickt und meine, Daniel, pack den Link da aus dem Post raus. Und irgendwann habe ich das mal gehört, dass jede Plattform das nicht mag und immer nur toleriert, weil es einfach die Leute von der Plattform runterbringt.
Ja.
Na? Und das bringt weniger Werbeeinnahmen und deshalb wird das krass gedrosselt.
Ja. Na?
Workaround ist einfach im Post auf den Link verweisen und in die Kommentare packen. Na? Oder halt wirklich Lesbarkeit. Na? Solche Textblöcke und keiner steigt ein. Keine Absätze, keine gute Headline oben. Na? Das haben die Leute schon wenig gehört. Unten kein guter Call to Action, um irgendwie die Interaktion zu fördern. Und solche Feinheiten sind es dann. Na? Also ich bin immer ein großer Fan von so Modeling of Excellence. Können die Leute bei dir vorbeigucken oder bei mir vorbeigucken und sich so ein bisschen angucken, hey, wie sehen gute Posts aus und so nah wie möglich ranzugehen. Aber was ich da immer sehe, Großschreibung, 1 Million Emojis, dann im Fließtext 1000 Hashtags, dann am besten noch 30 Leute verlinken. Na? Und ich denke mir so, plain and simple Text, ja, gute Story und los geht's. Und ich glaube, das, was ich gelernt habe über die Jahre, dass wirklich Stories am besten funktionieren. Egal ob fachlich oder persönlich. Ich glaube, im Ami-Markt gibt es so technische Leute, die super technische Posts schreiben mit irgendwie Tutorials und Tipps und all sowas. Und ich glaube auch, es gibt eine Audience dafür, für so wirklich so Nerds, die wirklich so nach Checklisten und Tutorials und so alles gucken. Und da kann sich auch über die Zeit so ein Tribe bilden. Ich glaube, so insgesamt als Mensch liest man gerne eine kleine Geschichte, die irgendwie cool ist, mit einem coolen Learning. Na, sowas kriegt halt immer mehr Reichweite. Und das, glaube ich, muss man ein bisschen lernen oder das richtige Framework haben.
Du hast vorhin Copywriting erwähnt.
Ja.
Wie wichtig ist denn Copywriting auf LinkedIn?
Viel. Viel.
Wie wichtig ist denn Copywriting in Content allgemein?
Sehr viel. Also ich musste das auch wirklich, ich weiß noch diesen Moment, als ich dachte so, ey, ich bin es, mache irgendwie 3 Monate Content, ne? Und ich, das ist auch ein Part in unserem Webinar, weil ich wirklich dann da so 3 Monate später bei LinkedIn saß und hatte immer nur so Mitleids-Likes von meiner Ehefrau, ne, und von Freunden auf meine Posts und war so, Digga, du machst halt irgendwas falsch, ne? Weil du ja immer diese Leute aus dem Augenwinkel siehst, die halt irgendwie hunderte von Likes bekommen, ne? Und ich war so, ja, okay, da muss es halt schon irgendwie an mir liegen, ne? Und dann habe ich mir wirklich jedes Storytelling- und Copywriting-Buch bestellt, was irgendwie bei Amazon gab. Habe die alle auch irgendwie in meinem Team aufgeteilt, quergelesen, beste Tipps zusammengeschrieben. Und plötzlich ging's, ne? Also dann kamen wir auch nach und nach hin, so Frameworks zu bauen. Und das war halt cool im Team, dass wir auch meine besten Posts dann wirklich Absatz für Absatz analysiert haben und überlegt haben, was machen wir da eigentlich? Cool. Und heute wirklich auch Kunden diese Frameworks Absatz für Absatz in die Hand drucken können. Mhm. Ich weiß noch, diesen ersten Workshop, den wir mit Kunden gemacht haben, die wirklich völlig neu so bei Copywriting sind, haben so, bau mal danach auf. Und das waren wirklich gute Posts, ja, aus dem Stand. Ja. Ne? Und ich war so, okay, für jemanden, der gar keinen Plan davon hat, gibst du ihm so ein Framework an die Hand und plötzlich funktioniert es zumindest mal 80% besser als der Rest im Markt. War schon cool zu sehen. Aber ich glaube, die meisten Leute gestehen sich nicht ein oder wissen nicht, dass es Werbetexten gibt. Ne? Mal abseits von Profis. Ne?
Würdest du sagen, für Anfänger macht es Sinn, dass zum Beispiel, dass man so Tools wie ChatGPT verwendet, damit man wenigstens halbwegs gutes Copywriting macht? Oder?
Na, ich habe das Gefühl, weil ich es jetzt bisher von ChatGPT gesehen habe, ist sehr viel sehr viel ein Standardformat. Ich glaube, die Leute haben noch nicht, absolut, die richtigen Prompts irgendwie rausbekommen. Ja. Man kann coole Sachen machen, man kann zum Beispiel eingeben, kann ich auch als Tipp mitgeben, was für Copywriting-Frameworks ChatGPT kennt. Da spuckt er dir auch eine Liste aus. Und dann kannst du ein Thema nehmen und sagen, schreib es mir mal nach dem Framework, nach dem Framework, nach, ja, dem Framework. Und dann ist das auf jeden Fall schon mal ein Stück weit besser, als ich mach's von null. Aber trotzdem, da kommt, ich glaube, viele versuchen immer auch bei ChatGPT so ein endgültiges Ergebnis zu bekommen. Hm. Ich glaube, man kann es so als Sparringspartner nutzen. Dafür, richtig, ist es cool, ja, ne, aber mehr auch nicht.
Ich finde auch nicht, dass die Plattform schon an einem Level ist, wo sie einen guten Copywriter, nee, oder den Skill des Copywritings ersetzt. So, nee, ist noch nicht. Vielleicht kommt es mal irgendwann, aber ich finde auch im Copywriting, klar, Frameworks, Formeln, alles mega relevant, auch eine gute Headline zu schreiben und sowas, aber auch diese nötige Kreativität mitzubringen, das macht es natürlich auch nochmal, ja, unique.
Und ja, ich habe das Gefühl, so als Sparringspartner ist perfekt, dass du halt nicht auf einer leeren Seite starten musst, ja, na, aber du hast am Ende diese Nuancen, dass, genau, du sagst, hey, das ist irgendwie cool. Genau. Ja. Ja, nee, das ist schade. So, ich habe das Gefühl, viele machen sich es mittlerweile auch zu leicht dadurch, yes, ne? Dass sie sagen, ja, ich habe jetzt hier mal was hingehauen. Auch so bei zum Beispiel, wir empfehlen, so Begrüßungsnachrichten zu verschicken, ist vielleicht für jemanden, der nicht viel Zeit hat, nicht so sinnvoll, aber wenn du einen neuen Kontakt hast, da irgendwie eine gute Nachricht direkt zu Beginn der Beziehung zu schicken, ne? Darüber kriegen manche Leute wirklich die ersten Termine, ne? Mhm. Direkt im ersten Ding. Aber das Ding muss halt gut sein.
Muss halt sitzen.
Verdammt gut sein. Ja. Ne? Also da muss schon Intelligenz reinfließen.
Ja,
und dann schicken mir Kunden irgendwie so ChatGPT-Liste, so 10 Nachrichten, die halt richtig banal und plump sind. Ne? Und ich so, komm schon, Bro, 5 Minuten hinsetzen, einmal nachdenken, halte ich an die Vorlage, 1000 Mal besser als ChatGPT zu befragen. Ne? Ja. Ja, ich habe das Gefühl, dass man jetzt den Leuten noch so ein bisschen ChatGPT abtrainieren muss wieder.
Ne? Ja, habe ich auch das Gefühl, ja.
Ja.
Ich finde, es macht es für Anfänger leichter, aber es im Endeffekt macht so diesen Average, also quasi um durchschnittlich zu sein, macht es leichter, aber du brauchst halt heutzutage in 2023 musst dich schon abheben von der Konkurrenz, sonst hast du ja durchschnittliche Ergebnisse.
Ja.
Das ist einfach so. Okay, cool. Lass uns mal über LinkedIn Ads sprechen.
Ja. Hey,
gerne. Wir haben ja viele, die Ads schalten auf Facebook, Instagram, TikTok.
Ja.
Google. Ich bin ein bisschen zwiegespalten, was LinkedIn-Ads für E-Commerce betrifft. Mhm. Für Agenturen wie mich, ja, oder Experten sowas wahrscheinlich mega gut.
Ja.
Kannst du irgendwas sagen, so erstmal in Richtung E-Commerce und dann allgemein LinkedIn-Ads?
Ja, ich kann mir vorstellen, E-Commerce ist schwierig. Also da sind sie, glaube ich, zu teuer für.
Ja.
Na, ich glaube, da bräuchtest du schon ein krass, krass teures Produkt, wenn du irgendwelche physischen Produkte hast, die vielleicht irgendwie 2.000, 3.000 Euro aufwärts, gibt es ja auch irgendwie mittlerweile, glaube ich, E-Commerce-Sachen. Da kann das vielleicht interessant sein, na, dass man das sozusagen verkraftet. Aber man muss auch sagen, LinkedIn ist da, glaube ich, 2-3 Jahre hinter Meta-Ads, na, vom Algorithmus und so. Also du hast schon deutlich andere Preise. Nichtsdestotrotz haben wir es auch in den letzten Jahren hinbekommen, die sehr profitabel zu schalten. Na. Mhm. Aber es ist nochmal ein anderes Spiel. Also ich glaube, wenn du jetzt ein Produkt hast, 50 Euro oder so.
Rechnen Sie nicht. Was hat man da so für einen Klickpreis? Was hat man da so?
Weißt du, voll von bis. Ich habe Kundenkonten gesehen, die 20 Euro bezahlt haben. Ich selbst bezahle teilweise 1 Euro. Na,
okay,
also
1 Euro
ist wirklich sehr abhängig davon, wie breit du auch gehst, na, also wie der Traffic sozusagen aussieht. Aber ich schätze mal im Schnitt 3 bis 5 Euro. Na, ja. Da bist du irgendwie. Und da muss schon ganz gut sein und einen guten Funnel dahinter haben, um das profitabel hinzubekommen. Aber ich weiß noch den Switch. Ich habe lange waren wir auf Facebook und auf Instagram. Habe immer 50-50 gemacht von unserem Werbebudget. Mhm. War dann irgendwann so, oh, so richtig Bock auf Facebook habe ich irgendwie nicht mehr, ne, weil ich auch selbst nicht mehr groß aktiv war. Lass mal irgendwie Budget komplett zu LinkedIn ziehen. Ne. Und es hat sich nichts groß verändert. Ne. Also es war auch cool, da reinzuwachsen und zu lernen, wie es funktioniert. Ich glaube, wir gehören zu ein paar wenigen, die wirklich so viel ausgeben bei LinkedIn. Und es ist halt cool zu sehen. Und man kämpft viel mit Vorurteilen. Es sind viele Leute wirklich, ja, LinkedIn-Ads sind irgendwie schweineteuer. Ne? Ja. Und es ist auch eine gewisse Vorarbeit notwendig. Ne? Was du auch gesagt hast, dass Ads nie alleinstehend funktionieren. Ne? Das häufig, also ich glaube, es ist gegenüber E-Commerce nochmal ein anderer Schnack. Ja. Ne? Da kann das funktionieren, aber das ist halt viel zwischen Ad bis hin in dein Content schlittern, die Leute. Brauchst schon einen guten Funnel, dass das wirklich profitabel funktioniert.
Absolut. Ne? Also selbst im E-Commerce ist die Kombination Content und Ads
cool.
Absoluter Schlüssel.
Ja. Ja. Krass.
Absolut. Weil man muss sich immer, was viele immer denken, ist, ich sehe eine Ad und klick und kaufe sofort.
Ja.
Das mag bei ein paar Produkten so sein, wenn die jetzt irgendwie 20, 30, 40 Euro kosten oder sowas. Aber eigentlich ist so oft die Customer Journey, ich sehe das erste Mal eine Werbeanzeige, sehe das zweite Mal, schaue ich mal das Instagram-Profil an und da ist natürlich dann Content drauf, der dann überzeugt oder nicht.
Ja.
Oder ich mache mal eine Google-Suche mit Brandname, Leerzeichen, Erfahrungen und dann sehe ich vielleicht Kundenmeinungen oder auch nicht.
Ja.
Das heißt, Content ist halt schon wichtig und beeinflusst dann schon wieder die Ad-Performance.
Okay, dann ist es relativ ähnlich.
Und das ist dann tatsächlich relativ ähnlich.
Ja. Und ich weiß nicht, wo der Glaubenssatz herkommt, aber bei so vielen Kunden sozusagen ist immer so, ja, lass mal Ads schalten und dann kriege ich alle meine Anfragen darüber. Und ich so, wo kommt dieser Gedanke her, na, dass das irgendwie so nichts miteinander zu tun hat? Man muss immer erstmal so Aufklärungsarbeit machen. Okay, als erstes würde ich erstmal einen Funnel bauen. Na? Können wir dir auch gerne dabei helfen, aber bevor du Organe nicht einen Funnel zum Laufen bekommst, brauchst du nicht über Ads nachdenken. Ne? Also kann ich nicht guten Gewissens dir helfen.
Ne? Ja, so der Schlüssel ist halt echt so in dem Thema überzeugen und es ist egal für welches Geschäftsmodell, ob es jetzt E-Commerce ist oder Beratung oder Agentur.
Ja.
Und wenn es nur Ads gibt, dann ist es nicht das Maximale an Überzeugungskraft.
Nee. Aber ansonsten wirklich coole Möglichkeiten, coole Formate, die sind auch relativ hinterher, muss man sagen. Hat auch immer einen Ansprechpartner, der ihm dabei hilft. Auch so Eskalationsthemen oder so, irgendwas ist gesperrt oder so, haben die sich immer gekümmert. Also sind wirklich bemüht, ihre Advertiser irgendwie gut auszubilden. Also komplette Gegenteil vielleicht. Ja, in eurem Fall sozusagen bei Facebook habt ihr gute Ansprechpartner.
Genau.
Aber ich glaube, so ein Level drunter oder so sind viele verzweifelt. So, ja, keine Chance, dass jemals jemand mit mir redet. Na, da sind sie, glaube ich, sehr bemüht. Aber ist noch sehr nischig, habe ich das Gefühl.
Ja.
Na, muss man wirklich sagen.
Ja. Na. Würde deiner Meinung nach LinkedIn-Ads Sinn machen für E-Commerce-Gründer, um Mitarbeiter zu finden?
Dafür kann es interessant sein. Ich glaube, da gibt es auch so Job-Ads. Na?
Ja.
Aber ich glaube, dieser Jobmarkt alleine von LinkedIn könnte schon super interessant sein. Also auch darüber haben wir super viele Bewerbungen bekommen.
Also wir haben unseren Head-Off tatsächlich organisch bekommen. Also wir haben Job-Posts gemacht. Wir hatten, glaube ich, 60 Bewerber oder so, rein organisch. Also kein Ad-Spend.
Ja, ich glaube, da tut sich dann LinkedIn keinen Gefallen, weil die Leute keine Ads mehr brauchen, weil man nur da was posten muss.
Ja.
Zack, 1000 Bewerbungen bekommen. Ja, das funktioniert echt gut. Also wer da sucht, kann da wahrscheinlich als erstes das probieren. Und vielleicht reicht das schon.
Ja. Spannend. Ein anderes Thema. Kritik auf LinkedIn. LinkedIn ist ja beidseitig. Ich kann was posten und Leute können kommentieren.
So. Ja.
Ich meine, du hast natürlich Kritik auch auf Facebook oder auf Instagram unter deinen Ads zum Beispiel. Also Leute können immer kommentieren. Aber ich habe es schon immer mal wieder gesehen, dass es da schon große Diskussionen dann auch in der Kommentarbox gibt oder sowas. Wie geht man da damit um oder wie handelt man so Kritik?
Ja. Ja, ich glaube, es gibt nicht den einen Weg, das irgendwie zu lösen. Ich habe das Gefühl, dass ich selbst gerade am Anfang viel versucht habe, Leute noch zu überzeugen. Na, also die wirklich auch konstruktive Kritik manchmal gegeben haben. Na. Ich habe irgendwann gemerkt, es ist voll die Abwärtsspirale. Also du wirst den Gegenüber niemals überzeugen. Na. Wenn es irgendwie eine fachliche Argumentation oder Diskussion ist, ist halt ganz cool. Ich glaube, die Leute lesen und verfolgen sowas auch. Aber ich habe manchmal das Gefühl, ist es die eigene Lebenszeit irgendwie wert? Na?
Nein.
Also genau. Also ich habe das Gefühl auch, das war so witzig bei meiner Frau. Farina war es halt wirklich so, ersten Post gemacht nach unserer Anleitung und irgendwie zwei Leute so volle Breitseite, völlig unkonstruktiv ins Gesicht. Ne? Mm. Junge Frau irgendwie traut sich einen ersten Post. Ne? Ich meine, so Glückwunsch, du hast gleich die zwei größten LinkedIn-Trolle durch, kannst direkt blockieren und hast Ruhe. Seitdem nie wieder was gewesen. Ne? Wirklich, aber zwei so Kandidaten, die irgendwie unter jedem, der irgendwie was postet, direkt irgendwie draufspringen und irgendwie sowas machen. Ne? Und denke mir so, ja, ist wahrscheinlich part of the game. Ja. Heute auch immer wieder, keine Ahnung, darf man Spaß bei der Arbeit haben, Post gemacht, ne, und irgendjemand schreibt irgendwie, nee, wer glaubt denn sowas, der hat irgendwie, keine Ahnung, verschwendet Lebenszeit. Ja, ne? Ja, ja. Und mittlerweile habe ich mir auch angewöhnt, da gar nicht mehr drauf zu reagieren, ja. Ne, und denke mir so, ja, sei in deiner Welt, ich werde dich nicht überzeugen, lass es stehen. Wenn es dann irgendwie wirklich irgendwie völlig drüber ist, dann schmeiße ich die Leute raus und blockiere die auch und fertig.
Ja, ja. Ja. Ja, ich finde es spannend, weil also das Gleiche, das applied natürlich dann auch, wenn man jetzt als Brand irgendwie woanders auch Ad schaltet, wie ja. Beispielsweise Instagram sowas, Kommentare allgemein. Mein Mindset ist so, wenn es so ein richtiger Troll ist oder sowas, ja. Wenn es so ein richtiger Hate ist oder sowas, so hey, wir hatten es vorhin so, in so einer Werbeanzeige hatte ich mal so einen Rollkragenpulli an, ja. Da gab es einen Kommentar, so Steve Jobs für Arme, so ein Troll einfach. Ja. Die werden halt auch knallhart blockiert, ja. Sodass sie auch nie wieder Content sehen. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn es teilweise so Kommentare gibt, die natürlich kritisch sind oder von einer anderen Perspektive, dann ist es auch öfters mal eine Chance, um drauf einzugehen, um seinen Punkt nochmal zu verstärken. Voll. Und da habe ich gemerkt, so auf LinkedIn oder natürlich auch auf den Ads und sowas, kann das nochmal ein großer Hebel sein, um weitere Leute zu überzeugen. Ja. Weil ich habe so gemerkt, so die wenigsten Leute kommentieren, aber die meisten Leute konsumieren. Ja. Und wenn da halt natürlich ein Kommentar steht und du kannst da sehr gut argumentieren und überzeugen, dann ja. Überzeugst du halt die ganzen, die nicht schreiben. Das sind aber ja. Vielleicht ein paar hundert, die ja. Das lesen.
So. Ja. Da bin ich vollkommen bei dir. Die Fälle gibt es hundertprozentig. Die gibt's, ja. Ne? Und ich glaube, das muss man nicht. Gibt es ja irgendwann mal über diese 90-9-1-Regel gestoßen. Einer postet, 9 interagieren und 90 lesen es.
Interesting. Ne?
Und das ist irgendwie so krass hängen geblieben, weil 9 Likes hast du, aber 90 Leute haben es gelesen. Ne? Mm. Und du siehst die 90 halt nicht, ne? Und bist so, oh, 9 Likes, was ein Kack. Aber wenn 90, keine Ahnung, Geschäftsführer deinen Post lesen, sind ja scheiße viele Leute, ja. Ne? Und ich glaube, bin vollkommen bei dir, dass das nochmal eine Chance ist, irgendwie sein Argument zu verstärken oder nochmal von einer anderen Perspektive irgendwie zu machen. Und ich glaube auch, es wird viel mehr gelesen, als man am Ende denkt. Ne? Und so. Die Leute sind halt echt smart. Und ich glaube, gerade heute, wo alles irgendwie so ein bisschen, wo Vertrauen wichtiger ist denn je. Ja. Ne? Also ich weiß noch, eine Kundin, das werde ich nie vergessen, ey, hab mir eure YouTube-Videos angeguckt, Podcast gehört, wollte irgendwie eure Beratung buchen, aber dann dachte ich mir so, irgendwas fühlt sich immer noch nicht so richtig an. Und dann bin ich zu Google Maps gegangen und habe geguckt, ob die Firma wirklich da ist, wo ihr angegeben habt im Impressum. Na, und dann habe ich euch eine Nachricht geschickt und gekauft. Krass. Und ich so, du bist auf Google Maps gegangen und hast geguckt, ob unsere Firma am Steinhüft 11 ist. Ja, ja, genau, das haben wir geguckt. Ich so, wie kommt man auf sowas? Na? Aber das hat so gut widergespiegelt, dass ich gefühlt habe, dass die Leute so teilweise auch verbrannt oder skeptisch ja. Sind, na, weil ja. Viele auch ja wirklich Scheiß erlebt haben. Na? Ja. Und wir deshalb auch so viel mit zum Beispiel Zufriedenheitsgarantien und so arbeiten, na? Weil ich so, hey, alles cool, Bro, na? Ja, ich werde dir nicht deinen letzten Pfennig aus der Tasche ziehen. Na? Ich will gute Arbeit machen, ich will, dass du ja. Über gute Arbeit redest. Aber ich glaube, deshalb auch viel Skepsis da ist und die Leute viel scannen sozusagen und Fragestellungen haben.
Mega spannend, dass du sagst. Ich habe genau den gleichen Effekt. Also für alle, die es gar nicht wissen, wir haben eine 100% Remote First Company.
Ja.
Das heißt, unser Office-Sitz ist gar nicht in der Münchner Innenstadt, wo ich lebe, sondern der ist halt in dem Vorort von München. Ja. Einfach unternehmerische Entscheidung, ja. Gewerbesteuerhebesatz ist real.
Ja.
Aber selbst da fahren potenzielle Kunden
glaube ich.
Vorbei und schauen sich das an. Ja. Und das finde ich dann immer. Ja. Krass.
Ja, das glaube ich auch. Und wir sind auch mittlerweile zu so Remote First eigentlich gekommen. Ne? Man muss wirklich sagen, AC ist die Einzige, die nur noch in Hamburg sitzt ne? Und sich auch immer selbst wundert, wo sind alle anderen hin. Ne? Und ich glaube, wir alle auch irgendwie super gerne von zu Hause arbeiten oder aus dem Ausland arbeiten, all sowas. Ne? Aber es ist halt wirklich so ein Faktor, dass die Leute sich das angucken. Und ich würde es wahrscheinlich auch gleich machen, wenn ich irgendwo Geld investiere, ne, zu gucken, ob es das ist. Aber das ist zum Beispiel auch das immer, was ich als Kompliment bekommen habe, aber mir irgendwie nie so eingeleuchtet ist, wenn mich Leute irgendwie live erlebt haben oder auch im Live-Training, dass die Leute sagen, ey Robert, du bist ja wie im Internet, ne? Und ich denke mir so, ja, wie sollte ich nicht so sein? Ist ja voll anstrengend, wenn ich irgendwie jedes Mal eine Maske aufsetzen würde. Aber ich glaube, viele Leute setzen da eine Maske auf und erleben das dann irgendwie in der Zusammenarbeit, dass es so plötzlich so ein ganz anderes Gesicht ist. Ne?
Ja.
Und das ist schade, ja.
Ja, absolut. Okay, Robert, wir haben jetzt über die über drei Kategorien gesprochen, so Social Content, so Experten-Content und ja, auch so Mitarbeiter. Conversion und auch so Mitarbeiterfindung und sowas. Ja. Was sind denn so spezifische Themen, wo du sagen würdest, die würden für E-Com-Gründer extrem gut laufen auf LinkedIn? Oder was siehst du auch so in der Bubble?
Ich glaube, so der einfachste Vergleich, den ich damals auch gefunden habe bei einem anderen Freund, ist wirklich so, ich glaube, Instagram ist der Porsche-Fahrer und LinkedIn ist der Volvo-Fahrer. Ne? Also wirklich so ein bisschen Understatement.
Wie ist es mit BMW?
BMW, glaube ich, auch. Perfekt. Ja, BMW auch perfekt. Ne? Aber es ist, glaube ich, wirklich das. Ich glaube, es ist weniger flashy. Irgendwie inhaltlich sind die Leute sehr getrieben, sind interessiert an irgendwie Wissen. Viele kommen auch wirklich für interessante sozusagen Insights, die sie da bekommen. Was funktioniert? Na, dass Leute neue Jobs haben, dass neue Mitarbeiter eingestellt wurden, dass man irgendwie zum Beispiel eine GmbH gegründet hat. Na, gerade die ganzen New Work-Themen, Remote Work funktioniert immens gut.
Kann ich bestätigen.
Ich glaube wirklich, ja, Mitarbeiter sehen sich danach, nach mehr Arbeitsplätzen, die remote funktionieren. Die Kategorie funktioniert extrem gut. Stimmt, wir haben so ein ganzes Arbeitsblatt, kann ich gefühlt durchlehnen. Produktivität, na, Tools. Unglaublich beliebt. Ich glaube, einen Post, den ich irgendwann mal gemacht habe, dass ich ein Experiment habe, glaube ich auch aus dem Augenwinkel von Johannes irgendwann gesehen, dass ich auch aufgehört habe, vor 12 Uhr Meetings zu machen. Na, glaube ich, hatte keine Ahnung, 50.000 Ansichten oder so. Ne? Ja. Hat halt gezeigt, dass fast alle smarten Leute an Produktivität-Hacks sozusagen interessiert sind. Glaube ich, jeder Gründer hat da genug Tipps und Tricks, wie er sein Team irgendwie führt. Dann Learnings. Größte Erfolge ist natürlich immer, kann man gut teilen. Ne? Und das Gegenteil ist eigentlich noch spannender, wenn man auch ein bisschen mit Schwächen sozusagen spielt und sagt, ey, was ist voll in die Hose gegangen? Na, was hat nicht funktioniert? Weil ich habe das Gefühl, wir sind sehr in einer Welt, wo jeder seine Maske auf hat und guckt, wie toll 100%. Ich bin. Na, und wenn man jetzt sagt, ey, letztes Jahr war absolut beschissen, na, dann sticht man halt total raus und öffnet, glaube ich, auch für andere die Möglichkeit, auch ein bisschen zu zeigen.
Na. Da gab es auch den einen Post von mir vor ein paar Wochen, wo ich die Story erzählt habe, wie ich gefeuert worden bin damals. Also quasi auch Schwäche gezeigt habe oder halt ein Failure gezeigt habe. Ging auch viral, ich glaube 40.000, 50.000 Aufrufe oder so.
Ja, und das war cool zu sehen, weil ich habe das Gefühl, wenn man das sozusagen einmal verstanden hat, diese Kategorien, funktioniert das gut. Ansonsten sowas wie prägende Zitate oder Statements zum Beispiel, ne, funktioniert sehr gut, dass man wirklich irgendwas, was einem im Kopf geblieben ist oder hängen geblieben ist, dass man sowas nehmen kann oder auch so Fragen. Also zum Beispiel sowas hatte ich wie, ich hatte schon immer, oder hast du auch ein Problem mit Autoritäten? Mhm. Ne? Zielgruppe wird sofort sagen, ja,
auf jeden Fall.
Also wirklich so eine prägnanten oder so, was hatte ich jetzt gerade, darf man bei der Arbeit Spaß haben, habe ich, glaube ich, vorhin oder heute hatte ich, glaube ich, ist die Party bald vorbei, na, und jeder hat irgendwie so direkt eine Meinung dazu, na, und das sind so prägende Sätze, die am Ende gut funktionieren. Und ich glaube, wenn man so ein paar Kategorien im Kopf hat und es einmal verstanden hat, na, dann kann man da echt viel Spaß haben, aber man muss so... LinkedIn-isch ist, glaube ich, das perfekte Wort.
Geil.
Ich glaube, dass dann jede Plattform doch die Nuancen hat und dass du deinen Instagram-Post halt nicht eins zu eins bei LinkedIn posten. Da habe ich echt Kumpels, ey. Auch jetzt gerade aus dem Augenwinkel der ein oder andere, die jetzt anfangen mit LinkedIn, die auch so ein bisschen mitbekommen haben, okay, das könnte was sein, und mit ihrem Instagram-Content auf LinkedIn gehen. Ja. Muss immer ein bisschen schmunzeln, weil ich denke mir, wird nichts werden. Na,
Es ist echt interessant, wie so jede Social-Media-Plattform so die gleichen Prinzipien hat, aber trotzdem unterschiedliche Formate bevorzugt.
Und man sieht es auch erst, wenn man dann Leute sieht, die von anderen Plattformen kommen, wie groß der Unterschied auch ist, dass du es, glaube ich, jemandem, der pfiffig ist, in ein paar Minuten erklären kannst, aber es doch dann relativ viele Nuancen gibt, die man einfach kennen muss. Auch so, was halt auch wichtig zum Beispiel ist, Verbündete auf der Plattform zu haben, so habe ich es mal getauft. Ne? Okay. Also du brauchst halt, und das ist tatsächlich auch eine der größten Growth-Strategien, dass große Creator dein Content liken. Mhm. Ne? Also ist einer der größten Hebel, die es gibt, dass du jemanden hast, der groß ist und das Ganze liked.
Das ist ja fast wie, also ich bin jetzt nicht tief im SEO drin, aber ich hatte mal
Von Backlinks, ne?
Backlinks, das ist nämlich so ein bisschen Backlinks, so von den großen Webseiten, die verlinken.
Ja.
So,
Weil witzigerweise habe ich zwei der größten Amis die Tage interviewt. Justin Welch hat, glaube ich, über 400.000 LinkedIn-Kontakte. Auf internationaler Ebene ist das noch absurder. Und Jay Alic, glaube ich, oder so heißt er, habe jeweils eine Stunde irgendwie mit denen gequatscht und die meinten beide, du brauchst halt einen großen, unter deren Arm du sozusagen mitfliegst. Ne? Mhm. Und das kann man sich, glaube ich, verdienen. Ne? Also wenn du regelmäßig bei jemandem dabei bist und immer coole Kommentare bei jemandem da lässt, dann hat der dich natürlich irgendwann auf dem Zettel, na, und liked dann auch mal was bei dir. Na. Wovon ich wirklich abraten kann, ist, irgendwelche komischen Pod-Gruppen oder WhatsApp-Gruppen zu eröffnen, wo sich fünf Leute zusammentun und irgendwie jeden Post liken, ohne die Lesezeit zu haben oder so. Also da ist der Algorithmus dann auch nicht blöd. Aber wirklich so ein bisschen, ich glaube, den Fehler machen viele so, ich komme auf die Plattform, ich schiebe meinen Content rein und erwarte das, was passiert. Ne? Ja. Du musst halt an der Party teilnehmen und du musst zumindest irgendwie deine 10, 20 Leute haben, bei denen du auch aktiv unterwegs bist, auch kommentierst und dann wird das auch relativ zügig auf dich absolut zurückfallen.
Ne? Absolut. Spannend. Ich möchte mal so ein bisschen LinkedIn so aus meiner Perspektive teilen.
Gerne.
Da arbeiten wir auch zusammen.
Ja.
Dürfte ja auch extrem viel lernen von dir, was,
ja,
was cool ist. Ich habe so die, also wir haben intern bei uns in der Company die Entscheidung getroffen, mehr auf LinkedIn zu machen, vor ein paar Monaten.
Ja.
Aus dem Grund heraus, weil ich erstens wusste, Content ist eine krasse Waffe. Mhm. Also ich habe das erste Mal mit Content angefangen, sogar noch vor meinem Podcast. Also ich mache seit 5 Jahren Podcast und, ja, davor hatte ich ganz amateurhaft so eine geschlossene Facebook-Gruppe und habe so meine E-Commerce-Hacks,
ja,
geteilt.
Ja.
Ohne, ich hatte kein Angebot, gar nichts, einfach irgendwas gemacht. So, ich wollte,
ja,
so ein bisschen so dieses, ich wollte was zurückgeben. Okay. aber auf jeden Fall, es hat gut funktioniert. Und dann habe ich mit dem Podcast eigentlich so wirklich erst begriffen, dass du mit Content A, Leuten hilfst.
Ja.
Also ich mache halt, ich habe zumindest damals extrem viel so Expert-Content gemacht, so hey, wie, ja, kannst du hier das und das erhöhen, ja, und so weiter. Dadurch hat sich aber natürlich meine Positionierung oder meine Brand viel stärker aufgebaut, weil die Leute merken, hey, der hilft mir, der bietet, ja, mir einen Value, Mehrwert, ja, der ist auch der Experte da drin, ich kann dem vertrauen, ich mag dem, weil der ist auch von seiner Art her authentisch, ich bin, ja, da eher so ein bisschen so Understatement und poll, ja, da nicht so rum mit so Sachen.
Ja.
Und am Ende geht es halt dann ums Vertrauen und das Gleiche ist halt jetzt nicht nur für mich als Dienstleister, als Agency, ja, oder auch Berater, sondern natürlich das Gleiche gilt auch für E-Commerce-Brands. Ja, wir haben ganz viele Kunden, die sehr stark im organischen Marketing sind. Also jeden Tag ein Reel posten, das Team zeigen, irgendwie den Founder hinter der Kamera und sowas. Und das sorgt natürlich dafür, dass auch die Ads dann wieder besser performen. Und das Gleiche ist natürlich bei mir auch der Fall.
Was ich so verrückt finde, wenn ich von außen drauf gucke, und ich muss auch wirklich sagen, großes Kompliment aussprechen, glaube ich, Agenturbesitzern, dass die häufig bei uns in der Zusammenarbeit auch immer die größten Erfolge erzielen, weil sie einfach, glaube ich, arbeiten können und auch häufig einen guten Job machen. Was mich aber krass wundert, wenn ich häufig auf Agenturen drauf gucke, ist, wie viele gesichtslose Agenturen es irgendwie noch gibt, ne? Und dass wie wenig eigentlich dieses Content-Spiel erst so richtig verstanden haben, ne? Ich habe das Gefühl, Sales wird Agenturen so krass geteacht, so, du musst da rausgehen und die Leute einsammeln. Aber nicht, dass ich das nicht lange Zeit auch gemacht habe, aber was ich auch vorhin meinte, irgendwie so Menschen kaufen bei Menschen, die sie kennen und denen sie vertrauen. Und ich habe das Gefühl, so, wenn man sich als Agenturbesitzer einen Tag pro Monat nehmen würde, 2 maximal, ne, ein bisschen Kopf in Content stecken würde, ne, und sei es nur LinkedIn wirklich, kein riesen Aufriss, kein riesen YouTube-Kanal, kein riesen Podcast, man hätte einen gigantischen Hebel, ne, man kommt in eine ganz andere Position, kann die Leute aufwärmen, also, wie du es gemacht hast, hat ganz andere Telefonate, hat vielleicht statt 10 kalten Terminen oder Telefonaten hat man halt 2 warme pro Woche, aber direkt 2 Abschlüsse,
ja,
ne, und holt sich nicht 10-mal ein blaues Auge und wird irgendwie über Monate hervorgeschrieben. Und das dämmert mir immer nicht so ein. Ich habe das Gefühl, das wurde den Agenturbesitzern noch nicht so richtig verkauft, wie, ja, cool es eigentlich ist. Und ich glaube, du lebst es perfekt vor, was für ein cooler Hebel das ist, weil das Coolste ist ja, wenn wirklich inbound coole Marken 100%. Auf dich zukommen und sagen, ey, ich möchte mit dir zusammenarbeiten.
Ne. Und hier kleiner Insight, wir haben noch nie outbound Sales gemacht.
Krass.
Wir haben jetzt 28, ja, Mitarbeiter und machen, ja, ein paar Millionen im Jahr. Wir sind komplett gewachsen durch Inbound Leads.
Ja.
Und
ich finde es wirklich verrückt.
Also, ja, wir haben locker, wenn ich jetzt ins CRM schaue, locker über 2000 Leads bekommen, nur über, krass, den Podcast.
Krass.
Und die sitzen halt dann da und sagen so, hey, Dani, ich kenne den Podcast seit 8 Monaten, ich habe, ja, 200 Episoden angehört,
ja,
wo muss ich unterschreiben?
Ja. Und ich glaube, es ist so eine kleine Karriere auch als Agenturbesitzer sozusagen so Content Creator zu werden. Und ich glaube, es gehört auch was dazu. Ich glaube, dass Podcast, ja, halt eine coole, ja, Übung ist. Und heute würde ich halt, ich glaube, das ist am Ende ein bisschen schwierig, beim Podcast die Leute reinzubekommen, also den Traffic zu bekommen. Ne? Und deshalb würde ich halt jedem wahrscheinlich am Anfang sagen, ey, fang an, bei LinkedIn einen guten Job zu machen.
Ja.
Ne? Gib Sachen raus, lern, wie die Plattform funktioniert. Kannst sogar offen spielen, dass du noch ganz am Anfang deiner Agentur stehst. Erst einen Kunden suchst, wenn du am Anfang stehst. Oder wenn du eine Profi-Agentur bist, hast du ja so viel, was du spielen, voll, kannst. Ne? Kannst so viel Trust aufbauen, kannst dir das Leben leichter machen, aber trotzdem hängen die alle am Hörer und machen Kaltakquise. Ne? Und ich denke mir so, why? Warum?
Ja, Content ist halt, ja, deswegen, aus meiner Perspektive war das halt dann kristallklar, dass ich ja halt gesagt habe, okay, wir wollen mehr auf LinkedIn machen.
Ja.
Wir machen jetzt halt echt viel, also ich glaube pro Woche 3 Posts, machen wir, ja, 4, machen wir 5.
Ja.
Und da habe ich schon gemerkt, was das eigentlich auch für einen Impact insgesamt hat auf LinkedIn, aber übergreifend Content an, ja, sich, weil dadurch, dass du halt auch du bist ja auch permanent in der Sichtbarkeit. Also wir posten über alle Plattformen weg, wir posten am Tag ein bis manchmal zwei Content Pieces, jeden Tag, sieben Tage die Woche. Du bist halt auch permanent in der, Sichtbarkeit.
Und da ist er wieder.
Und dann hast du immer wieder so ein, es gibt ja jemanden, und jetzt habe ich das Problem, jetzt komme ich zu dir.
Ja. Wie bist du denn eigentlich bei mir gelandet?
Du wurdest mir, ich weiß nicht, ob du mir empfohlen wurdest, auf jeden Fall, ich kannte dich schon seit ein paar Jahren, immer mal, also auch so aus einem Augenwinkel, und ich wusste, du bist so der LinkedIn-Guy.
Ja, geil.
Ja, und dann habe ich so ein bisschen...
Hat Positionierung funktioniert.
Funktioniert, dann habe ich halt ein bisschen recherchiert, dann habe ich gemerkt, ich melde mich bei dir, also
cool.
Sieht am besten aus und glaube, ich funktioniert am besten und dann hat man da ein cooles Gespräch.
Ey, weil von unserer Seite auch riesen Ritterschlag, ne? Auch aus dem Augenwinkel sozusagen gesehen, was ihr Cooles macht. Ja. Ne? Und ich dachte mir so, ey, wenn so ein Profi sozusagen bei uns auf der Matte steht, na, ist cool, jetzt auch bei Daniel zu zeigen, was damit möglich ist. Und auch gerade bei den ersten Posts sozusagen, auch was du erzählt hast mit dem Post, mit der Story, direkt irgendwie 40.000, dann so ein Conversion-Post irgendwie gemacht, da irgendwie 300 Kommentare. Ne?
Ja.
Und man dachte sich so, geil, es ist cool zu sehen, wenn man Profis dabei hilft, diese Plattform für sich zu hebeln.
Ja.
Und wir stehen da gefühlt ja noch am Anfang, was man damit machen kann. Weil ich habe das bei anderen Agenturen gesehen, da gibt es ja so ein paar, die schon früher auf LinkedIn waren. Mhm. Ich habe das Gefühl, es gibt für die Kunden, also auch die E-Commerce-Founder in eurem Fall, gibt es auch nur die Agenturen, die da aktiv sind.
Ja, voll. Na,
also die heimen sich da alles ein. So, keine Ahnung, Samuel Hess hier von Drip Agency, habe ihn auch mal interviewt und er meinte, alles inbound, ne?
Ja,
nur
klar.
LinkedIn.
Alles über LinkedIn.
Und ich denke mir so, wie kann es dann da so 990 gesichtslose Agenturen geben, die das nicht machen?
Das Ding ist, man muss halt fairerweise sagen, also auch Samuel, ich habe witzigerweise morgen Call mit ihm, ist ja auch zweimal im Podcast schon bei uns. Ich finde auch die Agenturen, die es gut machen oder allgemein diese Unternehmen, die Content gut machen, die gehören natürlich dann dementsprechend also mindestens mal in die Top 5% und eher schon in die Top 1%. Und das ist ja wie überall im Leben. Ich meine, das ist jetzt aus meiner Perspektive, es ist auch Arbeit, Content zu machen. Man muss jedes Mal was Neues sich einfallen lassen, muss gut im Kopf, man braucht ein paar Skills, gut vor der Kamera, Rhetorik und sowas. Das sind sehr, sehr viele Hürden, wo viele halt sagen so, boah, ich weiß nicht, ob ich das
Aber wenn ich dann immer sehe, was man als Agentur inhaltlich für Kunden tut, würde ich immer sagen, Content müsste ja ein Kinderspiel für dich sein. Ne? Wenn ich dann immer denke so, ich baue dir jetzt meine hochkonvertierende Meta-Ad in den Funnel rein, die konvertiert, aber ich scheue mich davor, ein Content-Piece zu schreiben, bin ich so, ha? Ja, also ich bin da bei dir. Es wäre eigentlich spannend, mal wirklich so andere Agenturbesitzer zu hören, was ihre Hemmnis ist. Ich kann mir vorstellen, dass viel mit der Persönlichkeit wirklich zu tun hat, weil ich habe so ein paar Kumpels, die wirklich auch hinter den Kulissen exzellenten Job für Kunden machen, aber sobald sie so, Gott, ich muss mein Gesicht zeigen, blockiert so alles irrational.
Ja. Auch der Zeitfaktor, oh, ich habe keine Zeit dafür.
Genau, aber ich glaube, das fällt denen halt dann irgendwann auf die Füße oder könnten das Leben sich leichter machen. Ne? Ja. Weil wenn man es unter Anleitung macht, und ich glaube, das ist immer so ein bisschen bei Content das Undankbare, es ist nicht so messbar wie Performance-Marketing. Ne? Es ist sowas so, oh, das ist viel Zeit, und der Return dauert monatelang. Nee, mach ich nicht.
Ne? Ja.
Aber die's dann machen, sind so, krass, ich würde ja niemals was anderes machen, ne? Aber es ist halt so eine lange Durstphase und ich glaube, es ist so eine strategische Entscheidung, man macht es oder nicht.
Und das Spannende ist auch, also dadurch, dass ich ja auch viel Content mache, also wirklich seit 5 Jahren, habe ich auch gemerkt, wie mein Marketing besser wird. Also dadurch, dass man organisch gute Posts macht, kann man automatisch auch gute Ads machen, weil es geht halt so Hand in Hand.
Ja.
Natürlich gibt es nochmal Feinheiten und so weiter, aber man wird insgesamt zum besseren Copywriter zum Beispiel.
Und es gibt geile Prozesse, stimmt, das kann ich hier noch teilen. Zum Beispiel bei mir, mein Content mache ich auch nicht mehr selber. Mhm. Ne? Ich habe lange geglaubt, dass ich das nicht kann, ne? Mhm. Bis irgendwie Malte in mein Team gekommen ist und meinte so, ja, Robert, halt mein Bier, ich mache deinen Content. Ne? Und ich so, okay, zeig mal, was du kannst. Ne? Und er so die ersten Posts gemacht, die ersten viral gegangen und ich so, shit,
der kann das besser.
Er kann es definitiv besser. Na, ich ärgere ihn immer ein bisschen damit und ich so, ja, Malte, ich bräuchte schon so 2 virale Posts pro Woche. Ne? Und er so, ja, Robert, übertreib mal nicht, ne? Ja, es war ganz cool bleiben. Und dann irgendwie die erste Woche gemacht und ich meinte, boah, ich muss immer hinterher rennen, Robert, kein Bock. Lass uns doch einmal pro Monat einen Workshop machen, 60 Minuten, ich nehme das auf und mach den ganzen Monat fertig. Und ich so, und das schaffst du? Ja, machen wir easy. Ne? Und jetzt gerade vor 1-2 Monaten war das erste Mal wirklich 60 Minuten, hat er mich interviewt, aufgezeichnet per Zoom und hat 20 Posts daraus gemacht. Ne? Und die auch alle funktionieren.
Hammer.
Und das ist halt auch ein cooler Beweis einfach, dass unsere Formeln und so funktionieren. Dass Mitarbeiter, auch Liz aus meinem Team und auch AC, die rasieren auch alle mit ihrem Content, ne? Weil die alle unter unserer Anleitung das gelernt haben. Und das ist natürlich für jeden Agenturbesitzer und auch Gründer, glaube ich, so, such dir jemanden Pfiffigen, lass den unter Anleitung ausbilden, ja. Lass dich einmal pro Monat interviewen, that's it. Also das Zeitargument kann man dann auch nicht mehr. Kannst du einen Buffer reinpacken, kannst du nochmal rüber gucken über alle Posts, kannst dich dann beruhigt hinlegen und jeden Tag einen Post online gehen sehen. Ne?
Für LinkedIn hundertprozentig, also ja. Für Copy und so weiter, alles ja. Bin ich 100% bei dir. Wenn es jetzt an so ein Podcast-Format
schwierig.
Geht oder ja. ein Videoformat.
Ja.
Also es gibt ja mittlerweile auch so AI, ja. die dich dann so quasi nachbauen
ja,
und dann
umbewegen ne?
sowas, ja. wird schon kommen, aber da braucht es tatsächlich natürlich dann nochmal die Person
ja.
selber.
Ja. Ja.
Aber selbst da könnte man Content vorskripten lassen. Ja.
Ja. Ich glaube auch da, tatsächlich überlege ich auch, ob ich da ein bisschen mehr draus mache, weil ich merke, ich will mehr in YouTube reinwachsen, mhm. na, weil es irgendwie immer meine Plattform war. Meine ganze Karriere hat irgendwie da mal angefangen, dass ich da so Animationsvideos gemacht habe und Bücher zusammengefasst habe. Na, ja, das war vor der Zeit. 5 Ideen hieß der Kanal damals. Und wir haben relativ schnell auf 50.000 Abonnenten gewachsen. Na? Ah, ja. Und da habe ich nach Feierabend gemacht in der Unternehmensberatung. Und deshalb dachte ich mir, ey, YouTube-Video-Content ist halt nochmal eine andere Welt. Jetzt ja. merke ich aber, holy shit, YouTube ist wirklich so der Endgegner. Ne? Also bis ich diese 5.000 Abonnenten hatte, dachte ich, da habe ich echt einen grauen Bart irgendwie bekommen. Ne? Aber auf der anderen Seite hat halt Audio und Video ist halt ist Vertrauensthema ganz, ja. halt nochmal ein ganz anderes. Aber ich habe dieses Gefühl, bevor man sich an solche Formate rantraut, ja. sollte man erstmal Bild und Text beherrschen.
Ne? Ja, bin ja. ich komplett bei dir, ja. Wir sind auch bei uns intern, also wir haben auch erst vor, ich glaube, einem Jahr oder anderthalb Jahren mit YouTube angefangen. Ja. Wir haben auch noch extrem viel Luft nach oben. Wir ja. haben erst heute wieder genau analysiert, wie ist eigentlich so die perfekte Videoformel bei uns, was am, ja. am meisten auch die Leute durchzieht, das Video und sowas. Aber bin ich voll bei dir. Also ich finde auch, Video ist die Königsdisziplin.
Live-Video gibt es nur noch drüber.
Ne? Live-Video ja. ist dann noch mal krasser, ja? Ja, ja. Für mich war damals der Einstieg ja der Podcast, mhm. also quasi als Audio. Und das fiel mir leichter, weil ich habe dann quasi nur auf Record gedrückt. Man hat mich ja. nicht gesehen. Ich saß dann da halt irgendwie in Unterhose und sowas ja. und habe halt einfach aus dem Nähkästchen geplaudert.
Ja.
Funktioniert extrem gut und hat wenig Einstiegsbarriere. Klar, du brauchst ein Mikrofon ja. oder sowas, aber ist jetzt kann sich jeder kaufen.
Und das ist echt cool. Ich werde das nicht vergessen. Ich kam damals von YouTube und habe YouTube auch vor der Kamera gemacht und es war halt ein krasser Überwindung, auch das zu machen. Und dann hatte ich einen Kumpel, Sascha, damals den digitalen Nomaden-Podcast betrieben. Hm. Und meine, Robert, du brauchst einen Podcast, ne? Vergiss YouTube. Und ich so, was zur Hölle ist ein Podcast? Und er meinte, sowas wie YouTube für Hässliche. Na, du kannst dich einfach nur an ein Mikrofon setzen und erzählen. Du musst nicht mal gut aussehen. Und ich so, oh, das hört sich gut an. Haben wir wirklich ein Mikrofon bei Saturn geholt, 3 Folgen eingesprochen und mein Podcast war geboren. Ne? Auch so ohne Agenda, ohne Plan. Und ich glaube, das ist ja auch immer das, was Gary Vaynerchuk so geteacht hat. Dokumentiere einfach deine Journey. Ne? Auch ja. gerade, keine Ahnung, als Agenturgründer, auch als E-Commerce-Gründer. Ne? Keine Ahnung, was mal draus wird. Ne? Aber sei es auch, dass du deinen Kindern oder Enkeln irgendwann zeigst, wie du, was weiß ich, den Anfang gemacht hast deiner Reise. Ich will gar nicht in meine ersten Folgen reinhören. Ne? Keine Ahnung, mittlerweile habe ich, glaube ich, über 500 Folgen und manchmal mache ich mir den Witz und höre eine der ersten Folgen ein und denke ja. so, Digga, was hast du da gemacht? Ne? Aber am Ende ist Aufmerksamkeit halt eine der wertvollsten Währungen der heutigen Zeit. Ne? Ja. Und man kann so viel darauf aufbauen und ich glaube, dann noch mit der richtigen Persönlichkeit ja. kann man coole Sachen machen für alle Projekte, die man jemals vorhat.
Ne? Ja. Und um den Bogen wieder komplett zurückzuspannen, und wie gesagt, da plaudere ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen, die Brands, die mit uns am schnellsten wachsen, sind auch diejenigen, die sagen, hey, wir haben uns als Gesicht, als Gründer ja. für die Brand
ja.
und da ist es halt einfach wie eine Waffe, wenn man Krass. Das dann im Content und auch in Werbeanzeigen ausstrahlt. Weil wie du vorhin richtig gesagt hast, man hat ein Gesicht dazu, man ja. hört eine Stimme, man sieht, wie die Person sich bewegt, man baut Vertrauen auf, man mag die Person und dann ist man am Ende auch überzeugt.
Das hat doch Herr eigentlich schon bewiesen im Fernsehen. Ne?
Dafür stehe ich mit meinem Namen.
Hey, gibt's dieses, wie wird das genannt im E-Commerce, das sozusagen, wird das da auch Personal Brand genannt?
Also das, wir nennen das Ad-Format zum Beispiel Founder Story.
Oh, spannend.
Da erzählen wir die Gründungsgeschichte.
Aber es ist auch spannend zu sehen, dass die Parallelen so nah da eigentlich
100%.
Sind. 100%. Ne? Dass man immer so denkt, das ist so eine komplett andere Welt, aber ist es dann nicht. Irgendwie nicht. Ja, verrückt. Also ich habe das Gefühl, ja, da müssen sich mehr Gründer raustrauen mit ihrem Gesicht. Es ist eine Riesenchance. Ne?
Es ist, um aber jetzt hier auch die ganzen Kritiker hier glücklich zu machen, es ist ein zweischneidiges Schwert. Weil wenn du die Firma dann mal exiten willst und alles hängt an deinem Kopf, an deinem Gesicht, dann ist es für die Investoren natürlich nicht ganz so sexy. Das heißt, es ist ein, also mein Mindset ist so, ein Gesicht zu haben als Brand ist ein absoluter Cheatcode, um von null auf XY relativ schnell zu kommen, also viel schneller als die ganze Konkurrenz. Und dann, wenn das Ziel da ist, man will das ganze Ding
verkaufen, dann darf es gerne so eine smarte Transition geben, so ein bisschen weg vom eigenen Gesicht und hin zu zum Beispiel die Mitarbeiter in den Vordergrund rücken und dann sich so quasi ein bisschen rausziehen.
Ja, das haben ein paar vorgemacht. Ich weiß nicht, in Amerika oder so gab es Bigger Pockets, ist irgendwie so ein Immobilien-Podcast gewesen und da war auch lange Zeit sozusagen der Gründer im Podcast und hat dann auch nach und nach so Co-Hosts vorgestellt, bis er das übergeben hat. Und das ist halt crazy zu sehen, dass das funktioniert und ich glaube, man überschätzt sich auch immer maßlos selber als Gründer irgendwie und dass, wenn man dann so ein paar pfiffige Leute auch entlang des Weges kennenlernt und merkt so, ja, okay, es gibt auch andere Leute, die smart sind. Ne?
Ist so, ist so. Das heißt, ich committe mich jetzt hier, dass wir auch öfters mal unser Team im Podcast zeigen und über die mal sprechen lassen. Über, wir haben die krassesten Leute im Team, Copywriter und so weiter. Und teilweise können die Dinge Sachen viel besser als ich und sowas. Das ist ja auch immer der Ziel, wenn man Mitarbeiter einstellt.
Hol die auf die Bühne.
Und die, die müssen hier auch mal ein bisschen auf die Kacke hauen. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Weil das habe ich auch das Gefühl. Und ich glaube, du brauchst immer diese Schlüsselmomente, wo du einfach erlebst, dass Leute Sachen viel besser machen als du. Ne? Auch so in Verkaufsgesprächen oder so habe ich Leute, wo ich dachte so, da kommst du im Leben nicht hin. Ne? Oder auch so Beratung oder so mit AC, die Beratungssession macht. Und ich war so, ja, okay, ich dachte, wäre ein guter Berater. Aber dann, ja, okay, es gibt Leute, die das besser machen. Und ich glaube, das braucht man immer, das zu erleben, und dann denen auch die Bühne zu geben und die nach oben zu holen, ist, glaube ich, das Coolste, was man machen kann. Ne? Ja. Weil ich glaube, das trauen sich dann noch weniger, irgendwie Leute nach oben zu holen und das auch zu teilen. Ne?
Ja. Und es ist auch sehr fulfilling als Gründer, wenn man sein Team wachsen lässt und wachsen sieht und wie sie laufen lernen.
Ja, diese Diskussion habe ich ab und zu mit meinem Vater irgendwie gehabt, so, hast du nicht Angst, dass sie dann abhauen? Ne? Ja. Und ich so, ja, was habe ich davon, irgendwie Mitarbeiter klein zu halten? Ne? Dann bin ich lieber jemand auf deren Lebensweg, irgendwie eine coole Station, wo sie viel gelernt haben. Aber es bringt mir ja nichts dabei, die Leute irgendwie klein zu halten, nur damit sie irgendwann nicht abhauen. Ne? Ja. Und das war immer unser Ansatz, sich die Leute irgendwie so entfalten zu lassen. Und ich glaube, das ist immer eine coole Teamkultur.
Ist richtig Finde ich menschlich sehr korrekt.
Mit dir. Ja.
Cool. Wir kommen langsam zum Ende. Hast du vielleicht noch so einen letzten Ratschlag, speziell auch für die E-Commerce-Gründer, weil du weißt ja hier im Ecom Secrets Podcast hauptsächlich E-Com-Gründer, wenn die sagen, hey, wir wollen vielleicht mit LinkedIn starten.
Was ist denn so ein? Vielleicht zwei Tipps. Ich glaube, dass man sich so langsam rantrauen darf und erstmal ein bisschen mitlesen und mitkommentieren darf. Vielleicht ist das auch so die erste Challenge, um sich mal so ein bisschen ranzutasten, ne, wie auch wirklich LinkedIn als Plattform sozusagen funktioniert. Weil ich glaube, so Content ist immer so ein relativ großer Sprung gleich, wenn man ein bisschen mitmacht und irgendwie ein Gefühl dafür bekommt, ist eine Sache. Wer Lust hat, wirklich, wir haben so ein 60 Minuten LinkedIn-Training, wo eigentlich alles drin ist. Ich glaube, leadersmedia.de/Vortrag.
Verlink mal.
Ja, kann man sich alles angucken. Da ist alles drin, auch mit diesen drei Kategorien. Krasse Abkürzung, wenn man einmal verstanden haben will, wie das Ganze funktioniert. Und ansonsten kann ich nur sagen, ey, ich würde auf jeden Fall das Experiment mal machen. Mhm. Na, ich glaube wirklich so 90 Tage, na, vielleicht, was sind das, 30 Posts und gucken, was passiert.
Ja.
Na, also ist, glaube ich, kein Experiment, was krass zeit- und kapitalintensiv ist. Aber am Ende kommen vielleicht Effekte, auf die man nie irgendwie gekommen ist. Sei es irgendwelche Synergieeffekte mit anderen E-Commerce-Foundern, sei es irgendwie Mitarbeiter zu finden, sei es irgendwie Hilfe bei Facebook-Ads oder bei Amazon zu bekommen. Und ich glaube, man muss diese Sachen mal erlebt haben und dann kann man es bewerten. Aber ohne das Experiment ist halt immer schwierig.
Ne? Du hast gerade noch was Spannendes gesagt, und zwar das Thema andere kennenlernen, das Thema Netzwerken. Ja. Und da war ich persönlich auch krass überrascht. Mir haben teilweise Leute in den DMs, also nach einem Post, mir geschrieben, wo ich dachte so, what the fuck, wir sind ja einfach eine Milliarde Level über mir und jetzt kommen die auf mich zu.
Geil.
What? Wo geht das bitte? Und da ist schon, das ist schon krass.
Ja, weil es wird alles gelesen, ne? Und ich glaube, hätte man dich vor einem, keine Ahnung, ein, zwei Monaten gefragt und Daniel, ja, LinkedIn, ja, probieren wir jetzt und plötzlich kriegst du von so einer Brand so eine Nachricht und bist so, okay, es hat sich wahrscheinlich jetzt schon gelohnt, ja. Aber hätte man niemals sozusagen vorher sehen können, ne?
Absolut nicht.
Geiler Effekt, ja.
Voll geil. Ich mach Testimonial.
Cool. Testimonial fertig, ja.
Also, Robert, richtig geile Episode. Wir haben eine Stunde im Kasten.
Cool,
vielen Dank. Danke, dass du die Reise auf dich genommen hast, hier ins heiße München zu kommen.
Wir haben hier schon so ein bisschen Sauna-Flair haben wir, ne? Gefällt mir.
Jetzt siehst du auch die Hemden aus.
Ja, wirklich, ja.
Und vielen, vielen Dank. Wir verlinken alles unten in der Box und bist jederzeit wieder herzlich eingeladen.
Vielen Dank dir für die Einladung.
Mach's gut.